1. Timotheusbrief, Kapitel 4, von Vers 12 bis 16. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Halte an mit Lesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein, damit geh um, auf dass dein Zunehmen allen offenbar werde. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Denn wenn du solches tust, wirst du dich selbst retten und die dich hören. Bis dahin. Ich weiß nicht, was Sie jetzt so denken, was hat das mit Anfechtung zu tun? Oder Hilfe für Angefochtene? Ich glaube, hier steht so ein Wort, man kann das auch etwas anders übersetzen, natürlich in Vers 15, ich will nicht auf den Gesamttext jetzt eingehen, vielleicht da heute Abend als Abschluss darüber sprechen, aber so einen Punkt möchte ich herausgreifen, in Vers 15, da steht, dies lass deine Sorge sein. Es gibt so viele Dinge, worüber wir uns Sorgen machen. Ich glaube, eins der größten Probleme sind die Sorgen, die man sich macht. Ich sage bewusst, die man sich macht. Nicht die Sorgen, die uns in den Weg gestellt sind. Es gibt verschiedene Sorgen, verschiedene Arten. Aber eins der größten und erheblichsten Sorgen sind mit Sicherheit die, die man sich selber macht. Und hier zeigt uns dieses Wort, dass man sich eigentlich um ganz andere Dinge Sorgen machen sollte, als um die Dinge, um die wir uns meistens sorgen. Aber schauen wir uns mal so diese verschiedenen Bereiche der Sorgen, die uns so im Alltag auch begegnen, einmal genauer an. Ich glaube, jeder von uns hat so seine eigenen ganz persönlichen Sorgen. Auch so seine eigenen ganz persönlichen Probleme, die ihn immer und immer wieder nicht nur beherrschen, sondern die einem auch manchmal, wenn man sie so ein Stück mal weggegeben, abgelegt hat, nicht, alle eure Sorgen vielleicht sogar weit geworfen hat, dann entdeckt man mit einem Mal doch, die schleichen ständig hinter einem her. Die sind wie so ein Gummiband. Man wirft und schwupps sind sie wieder da. Aber wie wird man diese Sorgen eigentlich los? Was kann man da unternehmen? Was kann man da machen? Die Bibel gibt uns da verschiedene Hilfen. Ich bin einmal so durch die Bibel gegangen, habe mir herausgesucht, wie sehen die verschiedenen Bereiche der Sorgen aus? Und welche Sorgen sollte man wirklich haben? Nun das erste im Psalm 127, Vers 2. Da steht, sie essen ihr Brot mit Sorgen. Wenn wir genau überlegen, ist das eine Sorge, die so sehr menschlich ist und die eigentlich zum Dasein des Menschen grundsätzlich gehören. Und zwar aufgrund des Sündenfalls. Aufgrund des Sündenfalls begann einfach das Sorgen, auch sorgen müssen, um das alltägliche Einerlei. Essen, Trinken, Kleidung. Schlagen wir einmal auf, 1. Mose 3. Und da in Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15. Da steht etwas von dieser aufgrund des Sündenfalls nun beginnenden Problematik. Und zwar, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Aufgrund des Sündenfalls, und ich denke, das brauche ich jetzt nicht in Einzelheiten zu erklären, ist es eigentlich Schlimme nicht nur, dass wir von Gott getrennt sind, sondern, und das hat der Mensch eben nicht bedacht bei der Lüge Satans, dass er jetzt unter die Herrschaft Satans gerät. Und dass Satan ja im Prinzip gar nichts anderes vorhat, als möglichst viel Sorgen zu bereiten. Durch die Trennung von Gott und das unter die Führung, unter die Herrschaft Satans geraten, beginnt im Dasein des Menschen im selben Augenblick die Not des Sorgens, die Not, was ist morgen? Die Not, was sollen wir essen? Nämlich dann sagt ja Gott hier, man könnte, oder lesen wir die Verse vielleicht noch weiter, 16, und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein und er soll dein Herr sein. Und Abraham sprach, zu Abraham sprach er, dieweil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, davon ich dir geboten und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht, und hier geht's los, ja, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Kummer sollst du dich darauf nähren, dein Leben lang. Diese Sorge um das alltägliche Brot gehört also zunächst einmal zu dem aufgrund des Sündenfalls Geschehenen, nämlich Fluch Gottes. Nur glaube ich, dass wir, und da kommen wir gleich noch hin, neutestamentlich, uns nicht von diesen Sorgen absolut beherrschen lassen dürfen. Vers 18, Dornen und Disteln soll er dir tragen, sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Das müssen wir einfach mal ganz sachlich sehen. Ich sage das jetzt nochmal. Da, wo die Trennung von Gott entsteht, ist das Sorgen normal. Und jetzt habe ich bewusst gesagt, da wo die Trennung von Gott entsteht und natürlich auch besteht, ist das Sorgen normal. Aber ich glaube, da wo Jesus in unser Leben hineinkommt und von daher also Herrschaftswechsel, wo die Gottlosigkeit einfach von der Nähe Gottes, Friede Gottes und so weiter erfüllt oder ausgetauscht wird, dann muss das Sorgen einfach nicht mehr so sein. Obwohl, und da wollen wir am Teppich bleiben, kommt darauf an, in welcher Situation man wirtschaftlich ist oder auch so weltpolitisch. Es gibt ja genug Christen auch hinter dem eisernen Vorhang oder in totalitären Staaten. Und wir haben ja heute eine sehr stark zunehmende Christenverfolgung. Uns geht es ja nur, wirklich nur noch im Westen gut als Christen. Da kann einem ja schon mal wirklich so langsam aber sicher das Wasser am Hals stehen. Und da muss man sich schon auch vielleicht hier und da einmal Gedanken machen darüber. Und das sage ich so bewusst, womit haben wir das eigentlich verdient, dass es uns so gut geht? Doch verdient haben wir das nicht. Manchmal ist sogar der äußere Druck, die äußere Not helfend, viel näher mit Jesus zu leben. Deshalb sollten wir uns wirklich echt fragen, nehmen wir das so ganz normal als fast selbstverständlich hin oder sind wir eigentlich wirklich dankbar dafür? Nämlich wenn wir nicht dafür danken können, wird uns die Sache bald zur Problematik. Warum? Nämlich dann fängt die Geschichte wieder von der anderen Seite an, uns aufzuspulen, nämlich je mehr er hat, je mehr er will. Nie schweigen seine Wünsche still. Dann sind wir genauso im alten Schlendrian. Nämlich da beginnt wieder Gottlosigkeit, weil uns diese anderen Dinge beherrschen. Ja? Steht ihr? Gottlosigkeit ist also nicht unbedingt nur, dass man keine Verbindung hat zu Gott, so grundsätzlich, sondern man kann auch wieder viel verlieren. Und zwar da, wo diese Dinge uns dann irgendwo anfangen zu beherrschen, weil man noch mehr will, als man eigentlich von Gott bekam, eigentlich zugedacht hat. Das war das Erste. Das Zweite, ich glaube, ganz werden wir wohl nie daraus entlassen, aus diesem auch für das Alltägliche zu sorgen, bis wir mal in der Ewigkeit am Ziel sind. Dann geht es uns besser. Ganz sicher. Dann hören ja so manche andere Kleinigkeiten in unserem Leben hoffentlich auch auf. Nicht nur hoffentlich, sondern ganz sicher. Hiob 3, Vers 25. Hiob 3, Vers 25. Da steht: Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen, und was ich sorgte, hat mich getroffen. Wie manchmal sitzt man, und ich habe ja dieses Beispiel bei Anfechtung und Überwindung gebraucht, wie manchmal sitzt man so vor diesen Sorgen wie ein Tier vor der Python. Die Python hypnotisiert ja ihr Opfer und bringt es so in ihren Bann, dass dieses Tier dann praktisch Schritt um Schritt in den Rachen der Schlange steigt. Wie oft lassen wir uns einfach so gefangen nehmen von den Dingen, die da so auf uns zukommen könnten. Und das ist ein großes Problem. In diesem Zusammenhang 1. Petrus 1 von Vers 13, Anfechtung und Überwindung, habe ich ja gesagt, ist nicht oft unser Gemüt unser größter Feind? Nicht so. Ich will es nur so als Beispiel sagen, nicht? Am Samstag, wo er so ganz kritisch wurde und dann der Arzt ein paar Mal kam und dann, weil ich auch keine Flüssigkeit, gar nichts mehr zu mir nehmen konnte, dann einen Tropf gelegt und dann war immer so dieses Risiko, was wird jetzt auf Samstagabend? Muss ich noch ins Krankenhaus oder schaffen wir das zu Hause mit ein paar Tropfen? Nicht? Das ist dann immer so, und dann fangen so an die Gedanken, Mensch, was ist dann, wenn... Meine eigenen Medikamente blieben ja nicht mal drin. Nicht? Dann wird es also langsam irgendwo kritisch, nicht so? Dann wird es einem warm, obwohl man friert. Nicht? Versteht ihr also, dass so auf einmal die Sache anfängt zu eskalieren? Man wird gedacht, man denkt gar nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob Sie dieses Problem ja nicht in Ihrem Leben, vielleicht aus ganz anderer Perspektive und ganz anderem Hintergrund, genauso kennen. Dass mit einem Mal so eine gewisse Vorstellung da ist, die ja ganz real ist, nur auf einmal läuft einem die Sache weg. Man kriegt die gar nicht mehr ein. Und hier ist die Frage, wie kommt man denn da raus? Ich glaube, wir haben keinen Grund, in dieser Richtung einfach schon so mit Vorahnung und weiß ich was, uns da so von diesen Dingen gefangen nehmen zu lassen. Sondern die letzte Verantwortung hat er, nicht ich. Ich glaube, auch das muss man dann einfach lernen, an der Stelle wegzuschauen auf Jesus, Hebräer 12, 2, ja. Nicht, aber, wie gesagt, wir sind nur Menschen. Und wenn es uns dann irgendwo sehr piekt und Not macht und weiß ich was, nicht, dann merkt man da auf einmal so seine Grenzen. Aber wie kommt man da durch? Ich will dann noch nicht auf alle Fragen eine Antwort geben, sondern erstmal die Dinge aufbauen. Im Sprüche 12, Vers 25, gibt also interessante Aussagen über gerade das Sorgen. Sprüche 12, Vers 25. Sprüche 12, 25. Sorge im Herzen kränkt, aber ein freundliches Wort erfreut. Sorge im Herzen. Ich glaube, das kennen wir alle, nicht? Sorge im Herzen macht krank. Das führt zu, das hat bestimmt der Salomo auch schon gewusst, notfalls auch zu einer Gastritis oder Magengeschwüren und so weiter, nicht? So Sorge, die kann einen so quälen. Und da ist mit Sicherheit manchmal so die Not und Bitte, das kenne ich ja genauso auch, dass man manchmal den Eindruck hat, Mensch, Herr, warum gibst denn jetzt keine Antwort? Jetzt bräuchte ich doch gerade eine. Ist es nicht manchmal so, dass es gerade wichtig ist, dass Gott dann keine gibt? Ist vielleicht verrückt, was ich jetzt sage, ja? Aber vielleicht laufen wir schon so lange an der langen Leine, an der langen Leine, dass Gott uns oft nur über diese Dinge erstmal wieder so ganz nah dran kriegt. Und das ist einfach helfende Vorbereitung. Ich muss persönlich sagen, ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, die irgendwo immer enger und immer dunkler wird. Der Dienst macht mir große Freude, keine Frage, aber der Druck wird immer, immer größer. Und deshalb glaube ich, dass Gott uns verstärkt, diese Dinge auch zukommen lassen muss. Das heißt, dass wir also den Druck auch spüren, damit wir eben ganz nah bei ihm bleiben, weil es sonst eben ungeheuer gefährlich wird für uns. Ich hatte ja zwei verschiedene Kassetten mal so in diese Richtung über dieses Thema gemacht. Einmal Anfechtung ist Hilfe und zum anderen diese Anfechtung ist Adelung. Wir sollten einfach lernen, bewusst, dass auch Anfechtung, auch dieser Druck, der da ist, für uns einfach von Gott gegeben ist, weil wir einfach nur über diesen Weg näher zu ihm kommen. Anfechtung gehört einfach dazu. Nur nicht zergrübeln und kaputt gehen müssen darunter. Das ist der Unterschied. Sorgen sind da. Dafür wird der Feind schon sorgen, dass wir Sorgen haben. Aber ich muss unter diesen Sorgen nicht kaputt gehen. Das hat er Jesus versprochen, weil er dafür sorgen will. Aber sehen wir das gleich, das ist ein schönes Wortspiel, nicht? Jesaja 57, 11. Hier geht es um eine ganz andere Sorge. Vor wem bist du so in Sorge und fürchtest dich also, dass du mit Lügen umgehst und denkst an mich nicht und nimmst es nicht zu Herzen? Meinst du, ich werde alle Wege schweigen, dass du mich so gar nicht fürchtest? Es gibt eine unheimliche Sorglosigkeit der Gottlosen. Manchmal auch der gottlosen Frommen. Dass man einfach so mehr oder weniger, ja, ich habe mich ja vor, weiß ich wann bekehrt. Alles schön und gut, ja, deine Bekehrung. Nur, wenn ich Gottes Furcht unser Leben prägt. Und eine heilige Gottesfurcht ist nicht Angst haben vor Gott. Das ist was anderes. Heilige Gottesfurcht ist einfach vor diesem ewigen, lebendigen Gott dankend, lobend, ihn anbetend leben unter seiner Herrschaft und Führung. Und heilige Gottesfurcht beinhaltet einfach das zu tun, was er will. Nicht einfach nur drauf loszuleben. Ist das hier am Volk Israel, was Gott hier durch Jesaja anklagt, ist im Prinzip, ja, ihr habt für alles Zeit, nur für mich nicht. Es gibt da so ein nettes Wort, wenn wir so in die Stille hineingehen und jetzt ja eigentlich beten wollen, nicht? Ist ja klar. Dann ist man kaum in der Stille, dann fängt Gott an zu reden. Dann sagt man Gott, nun sei doch endlich mal still, weil ich wollte doch jetzt beten, nicht? Habt jetzt keine Zeit, ich muss jetzt beten. Überlegt euch mal, furchtbar. Wir lassen Gott schon nicht mehr zu Wort kommen, weil wir beten müssen. Nur, Gebet ist nicht reden, sondern Gebet ist erstmal hören. Und hier machen wir einen erheblichen Fehler. Und legt mich hier oft schon die Not, dass wir die Gottesfurcht auch in unserem Leben so im Alltag verloren haben. Weil, in dem Moment, wo ich von Gott nichts mehr vernehme, gar nicht mehr auf ihn höre, wo er gar nicht mehr zu mir reden kann, werde ich auch in meinem Alltagsleben irgendwo anfangen, Schlangenlinien zu fahren. Man nimmt es nicht mehr so genau. Man kann es ja auch gar nicht mehr. Deshalb meine ich gerade die frommen Gottlosen, sollten endlich wieder anfangen, ihn allein zu ehren. Hier geht es noch um Höhenheiligtümer und weiß ich was alles. Die müssen als erstes abgerissen werden. Das Erste, was zu geschehen hat in unserem Leben, ist, dass erst einmal all die Altäre und die Höhenheiligtümer, da wo wir uns Zeit für nehmen, was uns sonst beschäftigt, so unsere Anbetungsstätten, für die wir Zeit haben und über die wir uns Sorgen machen, das sind unsere Höhenheiligtümer. Dass wir die erstmal abreißen und Gott opfern, so wie Gideon dann so am in der Nacht nicht mit 10 Mann Hilfe dann so diesen Altar abgerissen und das Aschera-Bild abgehackt und so und genau das benutzt hat dann, um Gott ein Lobopfer zu bringen. Das ist der Einstieg, anders geht's nicht. Also Sorgen wird man nur los, diese falschen Sorgen, da wo man sie Gott opfert. Nicht da, wo man sagt, ich will das jetzt nicht mehr. Sondern die müssen Gott geopfert werden. Hesekiel 12, 18 und 19. Du Menschenkind, du sollst dein Brot essen mit Beben und dein Wasser trinken mit Zittern und Sorgen. Und sprich zum Volk im Lande, so spricht der Herr, Herr, von den Einwohnern zu Jerusalem und dem Lande Israel. Sie müssen ihr Brot essen in Sorgen und ihr Wasser trinken im Elend. Denn das Land soll wüst werden von allem, was darin ist, um des Frevels willen aller Einwohner. Der Gedanke, der mich hier bewegt, in diesem Zusammenhang ist, sind nicht viele Sorgen, die wir ja leider haben, manchmal auch selbst verschuldet. Und zwar durch ein Leben in bewusster Sünde, eben nicht in der Gottesfurcht. Wenn man sich so überlegt, wie das Volk Israel in verschiedenen Situationen von Gott gesagt bekommt, ich bin immer noch derselbe, der euch aus Ägypten geführt hat, der euch aus dem Diensthaus gebracht, der euch dieses Land gegeben und bitte, ihr habt das Land nicht aufgebaut, ich habe euch in fertig vorbereitetes Nest gesetzt. Nur all dies hat euch nichts gebracht. Warum? Weil ihr meiner Stimme nicht gehorcht habt. Da liegt immer wieder der wunde Punkt. Von daher nochmal, viele Sorgen müssten mit Sicherheit nicht sein, wenn wir auf die Stimme Gottes hören würden. Wären wir an der Stelle doch nur mal ganz so, ganz konkret, ein paar praktische Dinge. In der Familie sind Probleme, untereinander, in der Verwandtschaft. Da ging es zum Beispiel um Erben. Und was ist? Es gibt viele Probleme. Oh Mann. Dieses Problem könnte ganz schnell gemeistert sein. Fang doch an, zu schenken im Namen Jesu und ihm zu vergeben und den anderen zu lieben, ist das Problem doch zu Ende, oder? Warum machen wir uns das alle so schwer? Oder da sind in der Gemeinde so diverse Probleme, da wird gequatscht übereinander und weiß ich was. Nur woran liegt es denn eigentlich, dass da gequatscht wird? Grundsätzlich ist das Sünde des Einzelnen, aber oft auch Sünde in der Gemeinde, nämlich da, wo nicht mehr Evangelium gepredigt wird, Nummer eins. Und zweitens, wo man das nicht mehr tut, was wirklich Auftrag Jesu ist, nämlich hinzugehen. Missionsbefehl. Da wird Satan dafür sorgen, dass in der Gemeinde Sorgen entstehen. Aber was für welche? Er fängt nämlich an, die Gemeinde zu beschäftigen. Da, wo wir den Auftrag Jesu nicht mehr tun, wird Satan zum Arbeitgeber der Gemeinde. Und was geschieht? Es entstehen massenhaft Sorgen. Dafür wird der Feind sorgen. Warum? Weil er uns ja lahmlegen will für das Evangelium. Merkt ihr, so ganz einfach ist das. Im Prinzip. Wir könnten uns viel Sorge, viel Mühe ersparen, wenn wir das täten, was Gott will, wenn wir auf seine Stimme hören würden. Kommen wir zum Matthäusevangelium, Kapitel 13, 22. So, Matthäus 13, 22. Hier geht es um das Gleichnis des Herrn Jesus, der Sämann. Er geht aus, er sät. Und zwar an ganz verschiedenen Stellen fällt dieses Korn, was er ausgesät hat. Und hier Vers 22, da sagt der Herr Jesus, bei dem aber, unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort und er bringt nicht Frucht. Oder Parallele Markus 4, brauchen Sie nicht mit aufschlagen, ich lese es einfach nur, Vers 19, aber die Sorgen der Welt und der Betrug des Reichtums, und jetzt kommt noch hier was dazu, und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Stehen also hier bei Markus drei Dinge, Matthäus nur zwei, also einmal Betrug des Reichtums, also die Sorge der Welt beinhaltet Betrug des Reichtums, erstens, zweitens die Begierde nach allem, weiß ich was, die Begierde nach allem anderen dringen ein. Sorgen der Welt. Was sind Sorgen der Welt? Sorgen der Welt sind so die ganz normalen alltäglichen Dinge. Und dazu kommt dann und verstärkt die Geschichte einfach der Betrug des Reichtums. Je mehr er hat, je mehr er will. Nie schweigen seine Wünsche still. Kennen Sie auch, nicht? Da hat man so eine gewisse Vorstellung. Aber da muss man selbst erstmal hinterkommen, die Erfahrung. Nehmen wir an, man spart seit weiß ich wann, und das ist auch schön irgendwo, diese Vorfreude, dass man denkt, Mensch, wenn du dir das kaufen könntest, und so ist die Reklame ja auch angelegt. Wenn du das dann hast, dann bist du, nicht so, verrückt. Jetzt hast du wegen mir die schöne Kamera da gekauft, wunderbar, noch mit einem, so eine, wegen mir Spiegelreflexkamera, noch mit verschiedenen anderen Objektiven und, nicht, tolle Sache. Verrückte Ausrüstung, nicht? Ganz toll, herrlich. Kann ich dir nur beglückwünschen. Ist ja schön, dass du hast. Nur nach einer Woche spätestens merkst du, das, was ich so unterbewusst erwartet habe, ist gar nicht. Ist gar nicht. Oder manche, die stolpern dann so irgendwo in die Ehe oder meinen dann irgendwie, was ich, auf sexuellem Gebiet irgendwo die Dinge, und dann meinen sie, jetzt bin ich der Sache am nächsten. Jetzt habe ich bald. Kalter Kaffee hast du, gar nichts. Ja, was bleibt, ist nur Leere. Ist schreckliche Raumleere. Die Sinnerfüllung hat man nicht gefunden. Das sind einfach so Versprechungen, die der Feind uns blöderweise immer wieder ins Öhrchen flüstert und man denkt tatsächlich, obwohl man 10-mal die Erfahrung oder 20-mal die Erfahrung gemacht hat, jetzt, ja, auch dann macht man wieder dieselbe Erfahrung, dass man merkt, nichts bleibt als Leere. Und doch, wir sind doch irgendwo verrückt angelegt. Aber das ist, hier merkt man, in uns drin ist auch einiges kaputt. Also die Sünde ist nicht nur äußerlich, sondern die ist auch innerlich. Der hat selbst unser Denken kaputt gemacht. Auch unsere Empfindungen sind kaputt durch die Sünde. Ist also wichtig zu sehen. Also Betrug des Reichtums, dann die Begierde nach allem anderen. Komisch, nicht? Dass man so nach was kann man sich nehmen? Naja, dann ist das halt keine materielle Sache, sondern eine ideelle Sache. Gut, nicht? Dann meint man jetzt und dann hat man genauso wenig. Ist doch verrückt. Und darum macht man sich Sorgen, das ist der Blödeste dabei. Dass diese Dinge einem irgendwann zum guten Schluss ja zum Gott werden. Warum? Weil sie einen beherrschen im Denken, Fühlen und Wollen. Mein ganzes Handeln ist davon bestimmt. Sorgen. Ja. Lukas 8, Vers 14. Lukas 8, 14. Da steht, dass aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören, und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Freuden des Lebens. Und ersticken und bringen keine Frucht. Komisch, die Sorgen über Reichtum und Freuden des Lebens. Hier hat man also auch irgendwo, oder ist man irgendwie der Versuchung und Verführung auf den Leim gegangen. Dass selbst das Wort Gottes, das man entdeckt, was man erkannt hat, eigentlich gar nicht dazu kommen kann in unserem Herzen, in unserem Leben, wozu es eigentlich will. Also diese Sorgen können sogar Wort Gottes überspielen. Ersticken, vernichten in uns. Die Sorgen nach Reichtum und Freuden dieser Welt. Also aufgepasst, damit die Prioritäten in unserem Leben richtig gesetzt werden. Lukas 10, 41, da steht: Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, zu der Martha, hier geht es um Maria und Martha, die Maria: Mensch, kannst du dir nicht mal sagen, da die sich auch mal bewegt, die hört dir immer nur zu, das ist doch ein Faulluder, ne? Naja, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Der Jesus hat nicht gesagt, passt gut auf, der Jesus hat nicht gesagt, ja, was ich hier, Martha, finde ich ganz toll und lieb, oder du bist ja überaus fleißig. Und er hat auch nicht hier die Martha oder die Maria getadelt, er hat gesagt, also du sollst es wirklich mal mit Hand anlegen, sondern er hat beide stehen lassen irgendwo, nur aufgepasst. Maria hat das bessere Teil erwählt, um jeden Preis. Hier kann man das sehen, Vers 42, eins ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Der Jesus sagt, das Hören auf das Wort Gottes ist wichtiger. Und hier müssen wir also klar Prioritäten setzen. Ist wichtiger als all diese alltäglichen Dinge, die uns gefangen nehmen wollen. Damit ist nicht gesagt, dass wir unsere Arbeit nicht tun sollten. Aber damit muss man vielleicht, um das andere auch zu sagen, nicht, dass wir jetzt hergehen und sagen, aha, da im Büro morgens in der ersten Stunde, weiß ich, von 7 bis 8, oder ich weiß nicht, wann Sie ins Büro gehen, oder da an der Maschine stehen sollten, oder weiß ich, was Sie tun, das ist dann so, die erste Stunde ist für die Stille. Damit raubst du deinem Arbeitgeber das Geld. Das geht nicht. Sondern wir sollten schon Prioritäten setzen, indem dass wir das Entscheidende zuerst machen und dass das uns auch prägt und bestimmt. Und dann auch fleißig sein, ganz klar. Ich glaube, hier sollten wir sogar ein Vorbild sein, auch unseren Mitarbeitern oder die uns beobachten. Nur, das Entscheidende zuerst, dass uns also auch nicht die Sorge um andere, gut verstanden, auch nicht die Sorge um andere, das Entscheidende nimmt. Oder raubt. Natürlich haben wir die Aufgabe, auch für andere zu sorgen, den Nächsten zu lieben, Liebe Gottes weiterzugeben, aber ich muss sie mir auch irgendwo holen, muss sie auch empfangen. Eins ohne das andere geht nicht. Ja. Wie leicht lässt man sich einfangen von diesen Dingen, dass man dann zum guten Schluss meint, also Mitmenschlichkeit ist ja auch Gottes Ehre. Ja, ganz sicher. Nur, wenn ich nicht mehr auf Gott höre, hilft mir die beste Mitmenschlichkeit nicht. Deshalb die Sorge um Gott und sein Wort, dass ich ihm wirklich zur Ehre lebe, ist die erste Sorge, die uns bestimmen sollte. Die aber dann nicht zur Sorge wird, was uns kaputt macht, sondern zur Freude. Ja? So. Lukas 21, Vers 34. Jetzt wollen wir so langsam praktisch werden. Hier steht: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen, Saufen und mit Sorgen der Nahrung und dieser Tag nicht schnell über euch komme wie ein Fallstreck. Um was geht's hier? Der Jesus sagt, er kommt wieder. Und er sagt, einer der gefährlichsten Dinge, das Wachen aus den Augen zu verlieren, also nicht mehr wachsam zu sein, einer der größten Gefährdungen ist das Sorgen um so diese ganz alltäglichen Dinge, die uns beschweren. Und hier sollte uns das eigentlich so richtig wach machen. Überlegt einmal, wie sehr uns gerade diese Dinge beschäftigen, so Tag aus, Tag ein. Ich habe damit nicht gesagt, also ihr Frauen, ihr braucht nicht mehr zu kochen, lasst die Kinder ruhig mal ein paar Tage hungern, ist vielleicht sehr gesund. Das habe ich nicht gemeint. Sondern ich habe gemeint, dass uns diese Dinge beherrschen. Und hier steht ja ein sehr treffendes und deutliches Wort, hier steht Fressen und Saufen. Fressen und Saufen ist erstens alles das, was ich tue, auch wenn ich mich ganz gesittet an den Tisch setze und da loslöffel, dann ist das auch Fressen und Saufen. Alles das, was ich nicht mit Danksagung von Gott empfange, das ist das Erste. Und das Zweite, alles das, was übertrieben ist. Natürlich, sagt man. Der eine hat so ein Gewissen und der andere hat nur so 2 Millimeter. Ne? Für den einen ist das eine schon übertrieben und für den anderen, dann gut, da sollten wir uns schon wissen, ein jeglicher sei seiner Meinung gewiss. Hier kann ich keine Normen anlegen oder vorgeben in dem Sinne. Aber hier sollten wir doch eins sagen, dieses Essen und Trinken sollte nicht unser ganzes Herz, unser Leben, unser Denken beherrschen. Dass es nur noch darum geht, dass man so die Tische derart voll hat, da zu brechen. Es ist für mich oft ein großes Problem, auch manchmal so in den Häusern. Ich bin ja viel unterwegs, deshalb sage ich das mal so ehrlich und so offen, dass man dann zusammensitzt bei Tisch und dann faltet man die Hände und betet, danke Jesus, weiß ich was, für das Essen. Und dann macht die Mutter den Topf auf und dann ist da nur, weiß ich, ein Eintopf drin. Und dann halt, das ist Fressen. Was ich nicht mit Danksagung von Gott empfange, ist Fressen. Hier habe ich so diverse Probleme. Dass wir das als Gläubige manchmal auch nicht besser können als die anderen. Ich glaube, wir sollten ganz neu dankbar werden für das, was wir zu essen haben. Wenn wir überlegen, dass auch in der Gesamtwelt der Hunger größer wird, nicht kleiner. Wir haben im Überfluss, da wir gar nicht wissen, wo wir mit dem Butterberg hin sollen und mit dem vielen Milchpulver und weiß ich was alles, um die Preise halten zu müssen, und anders geht es ja fast auch nicht in den Ordnungen hier. Es ist schon, es ist ein Wahnsinn fast. Inzwischen. Ja, nicht, aber das ist die Welt, nicht? So verrückt steht alles Kopf. Nur wir sollten diese Dinge nicht über uns herrschen lassen. Und wir sollten, wenn wir essen und wenn wir von Gott bekommen, das auch wirklich dankend so aus der Hand Gottes nehmen. Aber lasst euch davor bewahren. Jesus sagt sogar, hütet euch. Ja? Man muss das dreimal unterstreichen, Vers 34. Hütet euch, lasst euch davor bewahren. Warum? Weil es Gefahr bedeutet für unsere Wachsamkeit. Ein nicht wachender Christ ist einer, der frisst und säuft. Dem ist der Bauch zum Gott geworden. Schlemmerei, ne? Man sagt mir dann natürlich manchmal auch nach, so in diversen Kreisen, könnte ich gar nicht mitreden, weil ich so eben irgendwie sowieso anders essen muss und so. Okay, das mag alles sein, aber ich habe auch mal gerne und ordentlich gegessen. Was das nicht unbedingt bedeuten muss, dass wenn man eben eingeschränkt essen muss, dass man das anderen nicht gönnt. Ich gönne das jedem von Herzen, da habe ich keine Probleme. Nur um das klarzustellen. 1. Petrus 5, Vers 7. Da sagt Petrus, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Denn er sorget für euch. Aber ich denke, auch dieses Wort kann man nicht einfach nur so aus dem Zusammenhang herausreißen und dann so sagen, hier so jetzt, nun werft mal. Ich glaube, dass hier eine ganze Menge dazugehört. Nur das führt jetzt einfach zu weit. Ich hätte das auch gerne so erarbeitet. Aber vielleicht machen Sie das für sich mal zu Hause. 1. Petrus 5. Gehen Sie mal den einzelnen Punkten nach, was das so im Zusammenhang steht an Voraussetzungen. Nämlich, das nicht Sorgen, alle eure Sorgen werfet, ist der vierte Punkt unter anderem, ja. Der erste Punkt, ich sag's, ist vielleicht am besten, nicht? Könnt ihr euch vielleicht anmalen da am Rand. Vers 2, weidet die Herde Gottes. Das ist das erste. Das zweite, in Vers 5, desgleichen die Jünger seid untertan den Ältesten. Es gehört einfach alles dazu, das kann man nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen. Dann 5b, seid allesamt miteinander, weiß ich was, haltet fest an der Demut. Ja? Demut gehört einfach dazu. Also, das ist um die Herde Gottes, das heißt also, damit auch um den Bau seines Reiches geht, als erstes. Das zweite, Hier müssen wir einfach die Zusammenhänge sehen. Und nur wo diese fünf Dinge jetzt zum Beispiel hier, wo die zusammenkommen, da merkt ihr, dass das Sorgenwerfen der Sorgen überhaupt erst möglich wird. Das kann man nicht einfach so, weiß ich, so irgendwo auf freier Wildbahn stehen und ich halte mich überhaupt nicht an das, was die Ältesten sagen oder an die Ordnung der Gemeinde und es geht ja um mich und geht nicht um die Gemeinde, versteht ihr? Wenn es, da werdet ihr noch so oft werfen können, passiert nichts. Ihr werft und ist schon wieder da. Ihr kommt gar nicht zum Werfen. Das ist das Problem. Also sehen wir die Dinge immer im Zusammenhang. Ja? Die Sachen werden im Prinzip nur immer schwieriger, wenn es mir nicht darum geht, was hier angezeigt ist. Also werft von euch. Lasst euch also davor bewahren, dass die Dinge euch beherrschen. Jetzt das Sechste. Der Herr Jesus, er hat uns die Fürsorge für diese Dinge versprochen. Und ich denke, von daher können wir diesen ganzen Problemen sehr gut begegnen. Im Psalm 38, schon sogar alttestamentlich, machen diese Psalmisten die Erfahrung. In Vers 19, da steht zum Beispiel, denn ich zeige meine Missetat an und sorge wegen meiner Sünde. Hier zunächst einmal, dass uns das eigentlich Sorge sein sollte, wie hier dem Psalmisten, dass es ihm darum geht, mit Gott in Ordnung zu sein. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge. Nur da, wo ich, also Psalm 38, 19, wo ich mit Gott in Ordnung bin, wo mir das Sorge ist, da werden die anderen Dinge, die eigentlich zum Problem oft werden, mich nicht mehr so sorgen müssen. Da werden Prioritäten von ganz alleine, nicht? Wenn man so Schuld, wenn Sünde uns quält, dann merkt man, was einem wirklich Sorge macht, nicht? Da geht es darum, mit Gott in Ordnung zu sein. Oder 40, Vers 18, da steht, denn ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Wenn man sich richtig erkannt hat im Licht Gottes und dann die vergebende Liebe Gottes erfahren, dann wird auch das wahr. Der Herr sorgt für mich. Nun gehen wir weiter. Und zwar im Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Da haben wir ja diesen Zusammenhang. Auch trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und so weiter, nicht? Nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Er hat versprochen, also für uns zu sorgen. Lesen wir von Vers 25 an. Da steht, darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen kann, ob er gleich darum sorget? Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist, wie dieser, wie derselben eine. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so sollte er das nicht viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit wollen wir oder werden wir uns kleiden? Nach solchem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr des alles bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Also, wir sollen nicht für Essen und Kleidung und weiß ich was, das heißt nicht, dass wir dafür nicht in einer gewissen Weise Sorge tragen sollen, insofern, dass wir was tun. Sondern es geht hier darum, dass wir uns nicht kaputt machen darüber, dass das uns so beherrscht, dass wir nichts anderes mehr denken können. oder auch um unsere Lebenszeit, Vers 27 oder 31, dass wir überhaupt nicht sorgen sollen, steht da, sondern dass wir das im Prinzip Gott überlassen dürfen, auch unser Morgen, was morgen eventuell sein soll und wird. Oder Matthäus 10, Vers 19. 10, 19. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Genauso Lukas 12, 11 auch, die Parallele dazu dann. Hier dürfen wir also ganz getrost wissen, also ganz egal, auch die überraschenden Dinge in unserem Leben, wir dürfen sie Gott hinlegen, wir dürfen sie ihm überlassen. Er will an der Stelle für uns sorgen. Das heißt nicht, um wieder ein Missverständnis klarzumachen, dass wir dann sagen, ach ja, nicht, was soll's, ich halte morgen die Predigt, ich brauche mich nicht vorbereiten, nicht so, der Heilige Geist wird dafür schon sorgen. Kleinen Moment mal. Nicht, dann wird der Heilige Geist tatsächlich wahrscheinlich sagen, du Faulpelz, nicht? Ich habe nicht gesagt, dass du da faul ein Däumchen drehen sollst, sondern du sollst schon was tun. Nicht, aber nur dieses, dass man darunter kaputt geht. Ich glaube, einer der wichtigsten Gesichtspunkte ist, ich habe das schon mal hier erzählt, für mich war der Sonntag immer irgendwo ein ganz besonders schwieriger Tag. Das heißt, während der Gemeindearbeit seit den ersten Jahren, wenn es so Freitag wurde und ich hatte immer noch keinen Predigtext, dann wusste ich fast nicht mehr, was ich machen sollte. Nicht? Ich habe bewusst nie nach dem Perikopen gepredigt, sondern immer mich da herangebetet, Herr, was soll ich am Sonntag predigen? Nicht? Was ist dann Ziel, Aussage des Gottesdienstes? Herr, was? Wenn ich dann Donnerstagabend noch keinen Text hatte, Junge, dann wurde mir langsam warm. Nicht? Und dann, bis man dann endlich den Gottesdienst hinter sich hatte, dann wurde man langsam wieder ruhiger. Aber ich kann nur sagen, die Erfahrung war für mich entscheidend und wichtig, diese Sorge Gott abzugeben, und zwar auf dem Hintergrund dessen, dass es um ihn und um seine Ehre ging. Erst da, wo es um seine Ehre ging, bin ich ruhig geworden. Dann habe ich halt gebetet, Herr, okay, egal was heute Morgen passiert, nicht, oder was am Sonntag, es ist deine Sache und ich möchte auch nichts anderes, als dass du verherrlicht wirst. Weil oft ist Angst und dieses Sorgen machen nichts anderes als verkappter Hochmut. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe. So oft verkappter Hochmut, dass es mir gar nicht mehr um ihn ging, sondern darum, dass ich eine gute Predigt halte und dass die Leute staunen. Und ich glaube, hier müssen wir uns selbst einmal fragen, wie ist das eigentlich? Um was machen wir uns eigentlich so viel Sorgen, wie um unser Image? Machen wir uns um Reich Gottes und um den Bau seiner Gemeinde, um andere Geschwister, positiv, ja, machen wir uns da auch wirklich echt so viel geistlich fundamentiert echt Sorge, wie um unser eigenes Image. So, dass die anderen also so richtig schön staunen über uns. Ich glaube, das ist die größte Problematik, unsere falsche Imagepflege. Womit ich nicht gesagt habe, dass man nicht dafür sorgen sollte, dass die anderen auch ein ordentliches Bild von einem haben. Man sollte bestimmt nicht da so schludderig durch die Gegend laufen. Ich halte es für einfach auch nicht in Ordnung, wenn man als Botschafter Jesu da rumläuft wie so ein Landstreicher. Das wäre ein falsches Image. Ich glaube schon, dass man der Botschaft des Evangeliums gegenüber würdig antreten sollte. Genauso, ich sage das jetzt nur mal so, war jetzt irgendwo in einer Gemeinde, nicht? Bin fast vom Sessel gefallen, dann kommt der Organist der Gemeinde, und das war in der Freikirche, das muss ich dazu sagen, kommt der Organist der Gemeinde da so in so einer Jeans-Latzhose da an. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Wirklich. Das ist unwürdig, muss ich Ihnen ehrlich sagen, finde ich unwürdig. Wenn ich mit dabei bin, Gott zu loben und Evangelium weiterzugeben, und das ist auch an der Orgel so, dann kann ich da nicht mit. Ich bin bestimmt nicht von Äußerlichkeiten her geprägt, ganz gewiss nicht. Gerade nicht in Freizeiten, dann macht man das so locker wie möglich, nicht? Aber da stehe ich nie im schwarzen Anzug. Aber trotzdem sauber und ordentlich, das finde ich schon angebracht. Darüber sollte man sich dann an richtiger Stelle schon Sorge machen. Ja, Wir dürfen also auch vertrauen, und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir alle irgendwo angefochten sind. Der Feind ist ja unterwegs mit allen Anstrengungen, mit allen Verführungskünsten. Er kann ja wirklich auf allen Klavieren und auf allen Oktaven perfekt spielen. Und dass er irgendwo, und das macht mir wirklich manchmal Sorge, dass man nicht irgendwo in eine falsche Sache hineingerät, dass der Feind dann nicht irgendwo aufspult oder irgendwo abdrängt oder nur wie kommt man da durch? Ich glaube, da darf man einfach auch beten und wissen, Herr, du bringst durch. Auch diese ganzen ideologischen Unterwanderungen, was wir da heute so haben, auch in der Theologie, dass man erst wirklich manchmal darüber nachdenken muss und genauer hinhören oder lesen, bis man die Zusammenhänge erkannt hat, wo der ganze Dreck auf einmal wieder herkommt. Was heute in der Theologie alles läuft, hat, naja, zum Glück sind sie in weiten Bereichen einfach davon verschont. Man schluckt es einfach und weiß gar nicht, was für ein Gift drin steckt. Ja. Nur, wir müssen uns diesen Dingen irgendwo stellen. Aber, muss ich Ihnen ehrlich sagen, manchmal, dann schaut man nicht mehr durch. Wenn man sich nicht ständig mit den Dingen beschäftigt und auseinandersetzt, ist es fast unmöglich mitzukommen. Aber hier kann uns Gott bewahren. Und das ist sehr wichtig und auch gut zu wissen. 1. Korinther 7, jetzt haben wir mal so einen Überblick über die Sorgen. 1. Korinther 7, 32 und 33. Da steht, ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt um des Herrn Sache, nämlich wie es dem Herrn gefalle. Wer aber gefreit hat, also verheiratet ist, der sorgt um die Dinge der Welt, nämlich wie er der Frau gefalle, und so ist er geteilten Herzens. Das ist mit Sicherheit eine große Gefahr, dass man, 1. Korinther 7, 32, 33, bestimmt eine große Gefahr da, wo man verheiratet ist, dass einem so die verschiedenen Nöte und so weiter der Familie, die ja dann irgendwo aufkommen, dass man einfach von diesen Dingen aufgefressen wird. Nur ich glaube, auch das muss nicht sein. Auch hier müssen wir natürlich aufpassen. Unsere Verantwortung gilt der Familie, natürlich, die wir dann haben. Auch das ist ja wirklich von Gott gegeben, ist irgendwie. Aber auf der anderen Seite soll uns diese Familie und die Belange der Familie auch nicht total gefangen nehmen. Nur, wo ist hier der goldene Mittelweg? Wie kommt man da heil durch? Geht es der Familie gut? Nicht? Dann hat man nur Sorge, wie geht es ihr noch besser, beziehungsweise wie kann man nach außen noch mehr darstellen? Oh, dann wird geschwärmt von den Kindern und nicht? Dann wird auch da ein Image aufpoliert, was gar nicht da ist. Nicht verrückt, nicht? Dann, mein Sohn ist immer nur der Beste in der Schule und meine Tochter schreibt nur eins. Nicht? Dann wird also, wie ich manchmal höre, auch unter Gläubigen, nicht? Das ist ja, boah, ich würde sagen, langsam schwüler, stinkt nach Eichenlaub, bis wer weiß wohin, nicht? Aber hier kommen wir wieder in Gefahr, uns dann auf der anderen Seite Sorge zu machen. Der Feind steigt nämlich dann von der anderen Seite ein. Wird nämlich irgendwo tatsächlich mal eine 5 geschrieben, was ja wirklich mal passieren kann, liebe Zeit nochmal. Wir sind ja auch nicht nur alles Einserschreiber gewesen, oder? Sie? Ich nicht? Nicht? Und das ist auch gut so, nicht? Bleibt mal auf dem Teppich zwischendurch. Nur, was macht man denn dann, wenn die 5 geschrieben ist? Ne? Oh, dann wird verheimlicht und nicht? Dann drückt man sich drumherum, dass man dann in den Tagen bloß nicht mit der Freundin zusammenkommt, nicht? Wo man sonst so gestrunzt hat, bis wer weiß wohin. Ah, schlimm, nicht? Aber wird hier nicht gelebte Lüge? Jetzt macht man sich auf einmal Sorge über andere Dinge, nicht? Wie man das umgehen kann. Oh Mann, und bleiben wir doch lieber wirklich natürlich. Ich will da gar nicht weiter ausholen, nicht? Aber je mehr wir versuchen, Dinge aufzubauen, die wir in Wirklichkeit nicht haben, umso mehr müssen wir hinterher mit Lügen versuchen, die Dinge auszupolieren. Was haben wir dann geschaffen? Dann haben wir genau den Schrott hingeschafft, den wir gar nicht wollten, nicht? Gut, kommen wir noch einen Schritt weiter. Mal sehen, viel können wir zwar nicht mehr. Philipperbrief, 4. Kapitel. Da steht in Vers 6, sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich glaube, hier dieser Text zeigt uns, worauf es wirklich ankommt. Nämlich, nicht nur, dass wir Sorge werfen, das ist alles gut und schön, dann werf mal, ja. Sondern, dass es um etwas ganz anderes geht, dass wir uns nicht sorgen, müssen wir im Zusammenhang sehen. Auch hier stehen ja 9 verschiedene Dinge, aber ich will das jetzt nicht im Einzelnen alles auskramen. Dieses Nicht-Sorgen kann nur da sein, wo wir in allen Dingen Bitte, Gebet, Flehen, Danksagung, wenn das unser Leben bestimmt. Ich habe in diesem Zusammenhang mal diesen Satz, dieses Wort gesagt, da wo ich anfange, für die Dinge, ich wollte da jetzt nicht in allen Einzelheiten darauf eingehen, aber wo Jesus versprochen hat, eben für uns zu sorgen, wo wir diese Dinge aus dem Auge verlieren, wo wir also anfangen, uns um diese tagtäglichen Einzelheiten zu sorgen, kommt es genau dazu, dass wir, weil wir uns für diese Dinge Sorgen machen, wir Jesus die Möglichkeit nehmen, für uns zu sorgen. Nochmal, da wo ich anfange, mich zu sorgen um diese alltäglichen Dinge, wo er doch versprochen hat, dafür zu sorgen, nicht? Matthäus 6, haben wir vorhin gelesen. Bis in Vers 33 dann, nicht? Da trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, wo es also um die Ehre Gottes und den Bau seines Reiches geht. Da muss ich mich um diese Dinge nicht zu sorgen, da verspricht er für diese Dinge Sorge zu tragen. Nur, wenn ich mich um diese alltäglichen Dinge sorge, nehme ich Jesus die Möglichkeit, für mich zu sorgen. Das ist das eine. Und das andere, da wo ich anfange zu sorgen, ist das im Prinzip nur ein Beweis dafür, dass ich die eigentliche Sorge aus dem Auge verloren habe. Diese zwei Dinge müssen wir grundsätzlich festhalten. Ich sage es nochmal. Und diese eigentliche Sache ist ja Bau des Reiches Gottes. Es zur Ehre Gottes leben, auf ihn hören, Gebetsleben führen. Und ich glaube, hier müssen wir uns einmal ganz echt und ehrlich fragen. Hilfe für Angefochtene würde also heute Morgen die erste Antwort lauten in diesem Zusammenhang. Fang mal an, dir Sorgen zu machen um die Dinge, um die du dich eigentlich sorgen solltest. Nämlich Ehre Gottes, Bau seines Reiches, Gebetsleben führen. Mach dir darum endlich mal Sorgen. Dann werden viele Sorgen, um die wir uns so gesorgt haben, einfach nicht mehr Sorge bleiben, weil Jesus dann für uns sorgt. Und ich denke, hier können wir an der Stelle wirklich eine ganze Menge für uns selber lernen. Fangen wir doch an, wie hier steht, Vers 6, Philipper 4, Sorge nicht, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das heißt, um das in einem Satz zu sagen, was hier steht, ist nicht nur Gebetsleben führen, sondern lasst es euch darum gehen, abhängig zu sein, bewusst auch in der Abhängigkeit Jesu zu leben. In der Abhängigkeit Jesu zu leben, nicht in der Abhängigkeit der Sorgen zu leben. Haben wir jetzt den Unterschied verstanden? Darum geht's. Nicht Abhängigkeit von den Sorgen, sondern Abhängigkeit Jesu führt zu einer von Gott geschenkten heiligen Sorglosigkeit. Das heißt nicht falsche Sorglosigkeit, sondern eine heilige Sorglosigkeit, die nur er also so schenken kann. Wenn wir also nicht lernen, aus der Abhängigkeit Jesu zu leben, ganz bewusst, wird uns die Sorge immer wieder einholen und uns aufspulen und bestimmen. Und damit wird ja dann die Sorge und das Sorgen zum Gott. Das ist dann unser Gott.